hat sich schlagen und verwunden lassen aus Liebe zu dir und mir. Und auch nach seiner Auferstehung werden diese Wunden Zeichen seiner Liebe sein. Diese Hände, die wir hier sehen, sie wurden ja gebunden im Garten Gethsemane, wir haben es gelesen. Die haben wenige Minuten vorher Malchus, einen Diener, geheilt. Petrus hat ihm das Ohr abgeschlagen. Die Evangelien sind so spannend, so unterschiedlich. Lukas, der Arzt, berichtet das, dass Petrus mit dem Schwert dem Malchus das Ohr abgeschlagen hat. Er hat es nicht nur genommen, er hat zugeschlagen. Und Jesus sagt, Petrus, steck dein Schwert wieder zurück. Wir brauchen es nicht. Und heilt das Ohr. Muss man sich mal vorstellen, dieses blutige Ohr. Er nimmt es und er heilt ihn. Und dann werden diese Hände gefesselt. Wir nehmen uns noch einige kurze Augenblicke, um einige Bilder auf uns wirken zu lassen. Joni Eriksson Tada schreibt dazu, die Hände, die die Sterne ins All geschleudert haben, sind die Hände, die für mich ans Kreuz genagelt wurden. Die Hände, die die Berge geformt haben, sind die Hände, die durchbohrt wurden. Und eines Tages werde ich diese von Nägeln gezeichneten Hände berühren. Der Sturm hat ihm gehorcht. Krankheiten mussten weichen. Lazarus wurde von den Toten auferweckt, zurückgeholt. Ihm, dem die ganze Schöpfung unterstellt ist und gehorcht, er wird dann angespuckt, er wird verlacht, er wird vor die Herrscher dieser Welt gezerrt, vor Pilatus, diesen römischen Prokurator, vor Kaiphas, den jüdischen Machthaber. Und alle haben ihn verlassen, alle haben ihn verlassen. Die Engel haben auf seinen Befehl gewartet, das im Garten Gethsemane ist ja unfassbar interessant geschildert. Er ist mit seinen Jüngern da im Garten Gethsemane, dann kommen sie wahrscheinlich 600 Soldaten. So eine Angst hatten sie. Und sie kommen und er sagt, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Ich bin es. Und die ersten Soldaten, die fallen wirklich um. Das haben sie nicht erwartet. So eine Macht hatte Jesus und er lässt alles mit sich geschehen. Warum? Schon 2015 hat Frank-Walter Steinmeier gesagt, die Welt ist aus den Fugen geraten. Nun, die Welt ist nicht nur seit 2015 aus den Fugen geraten. Viel, viel früher ist die Katastrophe geschehen, wo der Mensch sich von seinem Gott losgesagt hat, dort im Garten Eden. Und ja, seit damals ist die Welt aus den Fugen geraten. Und Jesus kommt in diese Welt, in diesen Krieg, in unseren Krieg kommt er hinein, um uns zu retten. Die Engel, die haben das Geheimnis nicht fassen können, bis es passiert ist. Sie haben sich die Frage gestellt, was passiert hier wirklich, als Jesus in Bethlehem geboren wurde. Sie wollten wissen, was passiert wirklich da. Und auf Golgatha, ich glaube, die haben nur auf den Befehl gewartet. Es kam keiner. Vater, es ist der Sohn, lässt es zu. Und der Vater lässt es zu. Obwohl es der Sohn ist, lässt der Vater es zu. Und dann, als sie es begriffen haben, ehren sie ihn und sagen, würdig ist das Lamm, das geopfert ist. Und das werden wir in der Ewigkeit singen, dieses Lied, und die Engel singen es, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde. Das ist, was die Engel bewegt hat und bewegt heute. Was ist mit der Macht der Finsternis? Da war ja eine geballte Finsternis da auf Golgatha und im Garten Gethsemane. Und wisst ihr, Paulus sagt, wenn die Mächtigen, und er meint die Macht der Finsternis, wenn sie das gewusst hätten, was auf Golgatha passiert, dann hätten sie Jesus nie gekreuzigt. Können wir uns das vorstellen? Die Macht der Finsternis, die Hölle, es gibt Satan und seine Heere. Sie haben gedacht, jetzt ist der Moment, wo sie siegen. Und nachher stellen sie fest, Golgatha war der Sieg Gottes. Der Sieg der Liebe Gottes für uns. Und Paulus sagt, wenn sie es gewusst hätten, wenn sie das erkannt hätten, wer er wirklich ist und wie das wirklich zusammenhängt, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, ich will dich. Ich will dich. Du bist Mensch im Ebenbild Gottes. Du bist ein Wunderwerk. Hans-Joachim Eckstein, einer unserer Theologen, hat es so formuliert. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Wow. Dich gibt es nur einmal. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Und Jesus wählte die Nägel, weil er mit dir in enger Freundschaft leben möchte. Aber warum war es wirklich notwendig? Der Apostel Paulus sagt im 2. Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 21, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Also der Herr Jesus ist zur personifizierten Sünde gemacht worden für uns. Das ist unfassbar. Das ist der schwerste Moment für Jesus geworden. Die Qualen sind eins, das Leiden, die Masse und all das. Aber dann wurde er für uns zur Sünde gemacht. Können wir das begreifen? Ihn, der keine Sünde kannte. Er wurde zur personifizierten Sünde, zum Lügner, zum Betrüger, zum Ehebrecher, zu all dem, wovor wir, wow, ja. Aber er ist für uns das geworden. Das ist auf Golgatha geschehen. Es bleibt immer ein großes Geheimnis, das, was wirklich dort geschehen ist, als er am Kreuz dann ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es geht am Karfreitag nicht darum, das Leiden oder die Schmerzen zu verherrlichen. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, dass wir die Liebe Gottes begreifen. Und es ist nicht so einfach für uns Menschen. Gott offenbart auf Golgatha seine Niedrigkeit, seine Schwachheit. Das ist das Bild des Gekreuzigten. Und der Herr Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, in Jesus, so wie wir Jesus erleben, auch auf Golgatha, so erleben wir Gott. Es ist ja nicht so, dass Jesus uns geliebt hat und Gott uns gehasst hat, ihr Lieben. Nein, Gott hat uns geliebt und es kommt alles von Gott. Aus Gott kommt es, diese Liebe von Jesus. So eine gewaltige Liebe für uns Menschen. Und da gibt es auf Golgatha keine Demonstration der Macht, sondern der Schwachheit. Nicht der Stärke, sondern der Demut und der Liebe. Und der Stolz Jesu war, dass er und der Vater eins sind. Er hat das öfters zum Ausdruck gebracht. Ich und der Vater sind eins. Wir sind miteinander verbunden. Er hat sogar gesagt, ich tue das, was ich den Vater, Gott den Vater im Himmel tun sehe. Das tue ich. Und dann hängt er dort zwischen Himmel und Erde und muss ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das war aber nicht sein letzter Ausspruch. Er hat auch ausgerufen, es ist vollbracht. Und bei allem Schmerz, den wir heute auch empfinden, das dürfen wir auch, das ist mein Jesus, dürfen wir trotzdem auch ein Stück innerlich jubeln, denn es war ein Rettungswerk, es war ein Werk, das wirklich vollbracht wurde. Du kannst die Folien bitte einfach wegmachen. Es ist vollbracht. Es ist für uns vollbracht. Die Welt hat einen Ort, wo man Schuld und Sünde abladen kann. Und ich weiß nicht, ob du dich mit deiner Schuld schon jemals gequält hast. Wenn es noch nie in deinem Leben diese Frage gibt, gibt es Vergebung, dann ist vielleicht Golgatha für dich überhaupt sehr schwer zu greifen. Aber wenn du schon gelitten hast, wenn du gewusst hast, ich habe versagt, ich habe Fehler gemacht, ganz egal in welcher Hinsicht, als Ehepartner, als Vater, als Mutter, als Teenager, als Rebell, als Arbeitskollege, wenn du das weißt, wenn du um diese Schuld weißt und dir jemals die Frage gestellt hast, gibt es vollkommene Vergebung. Wenn du mit dieser Frage ringst, wie kriege ich einen gnädigen Gott, der, so dass ich entlastet bin, dann ist Golgatha wirklich eine Antwort für dich und für mich heute, dass wir sagen können, es ist vollbracht. Aber wie hat Gott das gelöst? Wie löst er das Problem unserer Sünde? Er löst es, indem er den Sünder und die Sünde voneinander trennt. Er trennt Sünde und Sünder und nimmt die Sünde auf sich. Und der Sünder, der ein Ja dafür hat, der kann frei ausgehen. Das ist die Lösung. Das ist Gottes Angebot für unsere Welt. Und wenn wir das begreifen, gibt es echte Freude, wirklich eine Freude über die Vergebung, über die Erlösung, ein tiefes Glück. Und auch heute Morgen, wie ich aufgestanden bin, gab es bei mir eine tiefe Dankbarkeit. Jesus starb für mich. Eines meiner Lieblingslieder ist das Lied, dort auf Golgatha stand, einst ein Altrauskreuz. Stets ein Sinnbild von Leiden und Weh. Und im Refrain heißt es dann, schätzen werde ich das altraue Kreuz. Ihr habt hier ein Kreuz. Schätzen werde ich das altraue Kreuz, bis ich Jesus erblick auf dem Thron. Wie gewaltig. Bis ich Jesus erblick auf dem Thron. Und dann, ich will halten mich fest an das Kreuz. Eins erhalte ich dafür, eine Krone. Es ist ja eine Übersetzung aus dem Englischen. Und im Englischen heißt es dann, and exchange it, dieses Kreuz, the cross, and exchange it someday for a crown. Und ich denke, nein, lass mir das Kreuz. Wenn Jesus in der Ewigkeit die Wunden, diese Zeichen seiner Liebe haben wird, in dem Auferstandenen, in dem Auferstehungskörper, dann möchte auch ich das Kreuz in Ewigkeit rühmen. Ich möchte es nicht eintauschen in eine Krone. Das ist es mir dann doch nicht wert. Dieses Kreuz spricht von der Liebe Gottes und es spricht von einer Rettung, von einem Heil, so dass wir in alle Ewigkeit bei Jesus sein dürfen. Und das beginnt schon hier. Deshalb sind wir schon hier von Herzen dankbar für so eine tiefe Verbundenheit mit diesem ewigen Gott. In Jesus Christus. Amen.